Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Es geht immer los bei uns mit der Musik.
So ist's.
Ja, so ist's. Schön, schön, schön. Bin so. Noch etwas außer Atem.
Okay,
aber gut. Bin mit dem Fahrrad heute gekommen.
Mhm. Warum das denn?
Ja, weil ich keinen Führerschein habe.
Ach so. Na, das ist ja ein Ding. Aber schön, dass du es einrichten konntest, dass du es geschafft hast heute.
Ja, ich musste den einen Monat abgeben. Es gibt Menschen, die wollten den sich mal einen Monat angucken.
Ja.
Und das sollen sie tun.
Okay, das sollen sie tun.
Ich habe gedacht, komm hier, nimm. Ja. Ich kann das.
Aber Fahrradfahren ist auch so
gesund.
Ist
kein Alkohol gewesen, nur damit du da nicht. Ne? Ist mal ein bisschen schnell gefahren.
Okay.
Außerhalb geschlossener Ortschaften, das passiert.
Ja.
Autobahn morgens um 6.
Okay.
Nur. Da kann man. Das ist nicht schön.
Nee, das ist nicht schön.
Deswegen
nicht
muss ich schön. Jetzt Buße,
nee, ja, Buße tun.
So viel zum persönlichen Geschnetz heute Morgen. Wir waren in München.
Ja, aber erst müssen wir noch mal sagen, wer wir sind, oder? Für Menschen, die uns noch nie gehört haben sollen.
Wir haben ein bisschen mit jemandem zu tun, der nicht weiß, wer er ist. Also, was ist denn los?
Also, wir sind zusammen leidenschaftliche Hobbyköche. Ne?
Verrückt.
Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler,
ne?
Der andere der bessere Koch,
so
sagt man.
Mhm.
Wir stellen euch in jeder Folge hier mindestens 2 Kochbücher vor.
Ja. Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer.
Genau.
Und da schließt sich jetzt der Kreis. Wir waren in München.
Das stimmt.
Bei
Ali Güngermüsch.
So.
Ne?
In seinem Bütchen.
Genau, Pera Mezza heißt
so.
Das. Oder Mezze.
Mezze.
Pera Mezze. Das ist ein Bütchen.
Das war ein ganz, ganz toller Tag, ne?
Ja, das war schön.
Wir hatten Austern.
Genau, wir waren erstmal frühstücken.
So, wir hatten Austern.
Frühstücken im Dallmayr.
Ja, toll.
Zur Eröffnung oben, also zur, wir waren, was war das, um 9:30, 10:30?
Ja,
sowas, ne? Haben die aufgeschlossen.
Mhm.
Gab es erstmal ein kleines Frühstück.
So.
Sehr schön.
Absolut.
Dann total waren wir nettes Personal.
Dann waren
ne?
wir auch noch auf dem Viktualienmarkt und haben
Austern
geschlürft.
Genau.
So, mit einem kleinen Sektchen dazu.
Ja,
und dann gab es nachmittags dann Kaiserschmarrn.
Das stimmt.
Ja.
Im Brauhaus, oh Gott, wie hieß das denn?
Das von hier, Kitchen Impossible hat da gedreht gehabt.
Ja,
ne?
Wie hieß das denn?
Ich weiß es nicht. Ach, hier. Ja.
Sedelmeier. Da waren wir.
So.
Das war Schweinebraten gab's und Kaiserschmarrn.
So.
Das war wirklich ein hervorragender Kaiserschmarrn.
So.
Oder?
Und weil immer viele sagen, wir haben ja den besten Kaiserschmarrn, es gibt in Köln auch ein paar Läden, die von sich behaupten, sie hätten den besten Kaiserschmarrn. Das ist natürlich absoluter, wollte ich nicht sagen, aber ist gelogen.
Ja.
Wir hatten tatsächlich, es ist so. Ich hatte hier mal einen hier am Dings, dann war da Dings drin. Wie heißt das? Gries.
Du warst am Dings und warst Dings
drin. Gries, ich darf ja nicht sagen, das ist. Okay. Da rufen die nachher an.
Dann
kriegen wir ja einen Shitstorm. Ja,
dann sagen die,
mit Gries und Quark und ich weiß nicht was. Wir hatten, möchte ich mal sagen, ich war mal in Südtirol, war auch ein sehr gut, sehr, sehr, sehr guter. Aber hier, der war in München, der war großartig.
Ja.
Karamellisiert vor allem.
Ja, richtig.
Das ist ja noch nicht mal, weil viele mal sagen, hier bei Sansibar Sylt, nein.
Ich muss gerade.
Die Sansibar, was musst du? Kurz
Nase putzen.
Selbst die Sansibar auf Sylt karamellisiert den nicht richtig. Der ist nicht so rösch dann angebrutzelt mit Karamell.
Wobei, da waren wir ja auch kürzlich beide.
Ja, aber auch.
Das war auch nicht schlecht.
Kulinarisch kommen wir ganz weit rum. Ne?
Ja, das
überleg
war auch
mal, was
nicht
hier,
schlecht.
Da müsste man ja, also, das ist Wahnsinn. Weil ich mal, Kaiserschmarrn in München hatten wir und wir hatten Kaiserschmarrn auf Sylt.
Ja.
Wir kommen echt rum.
Ja.
Ja, unser Leben
ist
ein Füllhorn an Freude.
Das stimmt.
So, Gregor, wollen wir denn mal in Medias Res gehen?
Ja.
Sonst ufert das wieder aus.
Genau.
So, ganze, du hast ein Buch dabei?
Ne, du auch.
Ich auch.
Und du fängst nämlich an.
Ach, verrückt.
So, oder soll ich anfangen?
Nein, ich fange an.
Komm. Okay.
Weil du hast ja ein Ali-Buch.
Ja, ich habe ein Ali-Buch, und da kann ich in eine elegante Überleitung auf unser Interview machen.
Ganz verrückte Sache.
Deswegen komme ich gerne hinten
rein. Gut, also der Cliffhanger ist, du hast ein Ali-Buch.
Ja, ich habe ein Ali-Buch. Schön.
Gut, dann mach doch mal Check 1.
Check 1.
Check 1 habe ich dabei, also von Shabnam Rebo. Jetzt wird Shabnam Rebo dem einen oder anderen wenig sagen. Es handelt sich um eine Dame. Es ist eine erfolgreiche Food-Bloggerin aus ihrer Wahlheimat München. Sie hat 200.000 Follower bei Instagram.
Ordentlich.
Ich glaube, das ist ordentlich, das darf man sagen.
Da sind wir noch nicht.
Da sind wir noch leider noch nicht, aber das kann ja alles kommen.
Ja.
Sie heißt da The Hungry Warrior.
Oh, die hungrige so Kriegerin, beziehungsweise, ja.
Genau. Die Geschichte ist, sie litt an einer chronischen Darmerkrankung, die in der Folge ihr Immunsystem angriff, die junge Dame. Nach zahlreichen Krankenhausaufenthalten, die keine Besserung brachten, stellte sie ihre Ernährung dann um auf rein pflanzlich, also vegan. Und siehe da, alles wurde besser.
Geheilt.
So geheilt. So die Geschichte. So heißt das Buch Quick and, also Healing Kitchen, heilende Küche.
Ja.
Finde ich, muss man aufpassen mit diesem Begriff so ein bisschen. Quick and easy, 80 vegane, antientzündliche Rezepte. Jetzt kennen wir uns aus mit diesem, mit dieser Art von Büchern, haben wir ja schon viele gehabt. Und jetzt haben wir eben Shabnam Rebo Healing Kitchen. Leider habe ich über ihren Werdegang und ihr Leben nicht viel finden können, außer die ganzen Buchtexte bzw. Verlagstexte, die überall kopiert werden.
Ja. Ja.
Ich habe sie dann entdeckt bei LinkedIn tatsächlich. Da steht dann, sie war Verkäuferin bei Woolrich auch. Das ist so eine Kleidungsnummer. Und arbeitete als Redakteurin bei Red 7. Das ist ja zu, ich glaube, zu ProSieben gehörig.
Das ist ProSieben.
Das ist ProSieben.
Ja, ja.
Und seit Jahren ist sie eben Foodbloggerin. Mehr konnte ich kann nicht sagen, wie alt sie ist. Jetzt hätte ich sie natürlich auch anschreiben können, aber das habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Das ist ihr zweites Buch. Nach Healing Kitchen, jetzt Healing Kitchen Quick and Easy. Das Ding hat 190 Seiten.
Mhm.
80 Rezepte, das sagte ich, mit einem
Lesebändchen.
Schön, dass du es sagst. Es fasst sich sehr, sehr schön an. Es ist etwas angeraut.
Darf ich es mal anfassen?
Du darfst es anfassen. Nicht zu gesund, wenn ich das sagen darf. Und die Papierqualität finde ich gut. Es ist aus im DK-Verlag erschienen und hat natürlich dann auch das entsprechende Layout, das bei DK offensichtlich durchgetaktet ist. Also ich glaube, jedes Buch bekommt immer das gleiche Layout. Deswegen könnte man meinen, das ist ein Jamie Oliver Buch oder ein...
Na, ist so ein bisschen, weißt du, hier oben ist das so halbrund, gibt es immer so Überschriften, ob easy oder ob quick oder so, dann ist das so.
Gut, also es ist, das Layout ist bekannt, das ist, ja. Es geht um quick and easy, daher greift sie hier auch immer, was die Rezepte angeht, zum Glas oder zur Dose, wenn es um Hülsenfrüchte geht. Das schreibt sie auch in ihrer Einleitung, das finde ich auch voll okay. Ich hab auch Bohnen aus der Dose kennengelernt, die ich sehr, sehr gut finde. Man muss das nicht machen. Mhm. Und wenn es quick and easy sein soll, dann über Nacht einweichen.
Ja, das ist nicht so quick.
Ist dann nicht so quick.
Ist zwar easy, aber nicht so quick.
Ich kenne das erste Buch von ihr jetzt nicht, habe mir das auch nicht bestellt, weil es mir um das zweite ging, weil ich das gefunden habe. Eine Erklärung oder Erläuterungen für eben dieses Healing Kitchen oder das Konzept der anti-entzündlichen und veganen Küche, das habe ich gesucht, aber nicht gefunden. Also das wird am Anfang, es geht nur um ihre Geschichte, dass sie eben krank war und dann eben auf vegane Ernährung umgestellt hat.
Aber was jetzt an dieser Ernährung, das...
Aber was jetzt hier, warum jetzt Healing, wie auch immer, dazu findet sich erstmal am Anfang nichts. Lediglich bei den Rezepten selber gibt es dann immer so kleine
so gerne mal
Fußnötchen, unten. Wo es dann heißt, okay, also so 3-4 Zeiler, zum Beispiel Nüsse und Olivenöl enthalten reichlich Omega-3-Fettsäuren, die im Körper für hormonähnliche Substanzen und so weiter. Oder Nüsse und Samen zählen zu den basischen Lebensmitteln, die eine Übersäuerung des Körpers und damit einhergehende Erkrankungen verhindert werden soll. Bananen und Karotten und Datteln sind Top-Vitamin- und Mineralstofflieferer etc. pp. Also so ein Schnack. Ne?
Ja, das ist aber eher Binsen, oder?
Naja, es sind keine Lügen, aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist jetzt, ne? Sie hat jetzt hier nicht die Welt neu entdeckt, sondern das ist einfach so. Also da hätte ich mir mehr gewünscht. Ja, aber vielleicht ist das, weil das ist ja die Fortsetzung, vielleicht findet sich das im ersten Buch, dazu kann ich nichts sagen. Im zweiten Buch wird das nicht erwähnt. Es gibt auch nur am Anfang geht es los mit ein paar Basics und mit ihren Lieblingsküchentools. Auch das ist jetzt nicht so, dass das da kann ich jetzt die Welt nochmal neu entdecken. Nein, das ist alles, für jemanden, der schon Kochbücher zu Hause hat, ist das bekannt.
Gut.
Und du hast ja einige hier stehen. So. Also wie gesagt, das ist eines gleich vorweg. Ich habe selten in letzter Zeit mal wieder ein Kochbuch gehabt, das ist schade, mit so vielen, ich nenne es jetzt mal Flüchtigkeitsfehlern oder so kleine Fehler, wo du sagst, ach Mensch, das muss doch nicht sein. Ne? Oder da fehlen so ein paar Sachen, wo du sagst, was ist denn jetzt hier los? Also da müsste man mal mit dem Lektorat, wer auch immer, das wird hinten erwähnt übrigens hier, sie sagt, ah, meine Lektorin und so, toll. Gut, vielleicht müsste man mit der mal ein ernstes Wörtchen reden, dass die auch mal ein bisschen durchguckt. Dazu komme ich aber gleich. Es ist also, aber ich habe viel aus diesem Buch gekocht, einiges gekocht. Heute Abend mache ich übrigens auch noch mal was aus dem Buch und filme das und zeige das, weil es hat mich echt getriggert. Ich sag dir auch warum. Egal diese Fehler und so weiter. Ja. Egal diese Fehler. Das muss man dann auch mal wegwischen, weil die Rezepte einfach toll sind.
Gut.
Weil ich, vielleicht dazu später. Vielleicht zu den einzelnen Rezepten jetzt erstmal. So, ich zähle die Fehler jetzt nicht auf, das macht nicht, vielleicht zähle ich sie dann doch auf, mal gucken. Also los ging es mal, ich fange mal mit den Rezepten, die ich gemacht habe. Ja, mache ich dir Beispiele. Also was habe ich gemacht, lass mal überlegen, was habe ich gemacht. Los ging es bei mir mit gerösteter Brokkoli Caesar Salad.
Ja.
Oder Caesar Salat, Seite 87, wo ist das? Das habe ich mir extra aufgeschrieben, mal guck du da mal.
Ja, 87.
Wirklich ein tolles Rezept, weil auch das Bild... Also es ist tatsächlich, man könnte meinen, sie selber sagt, sie hat sich von Jamie Oliver auch viel inspirieren lassen. Und ja, es könnte tatsächlich auch ein Gericht von Jamie Oliver sein. Ja. Die Bildsprache ist eben diese. Das ist die DK-Verlag Bildsprache, haben wir schon gesagt. Wie man das sieht. Also das ist, Gericht ist gestochen scharf, immer in der Mitte, ohne Schnickschnack. Nichts lenkt ab und macht sofort Appetit. Zum Rezept. Sie nimmt immer wenig Öl.
Mhm.
Ich würde meinen, jetzt gerade bei diesem Rezept zu wenig. Ich finde 2 Esslöffel Olivenöl bei 400 Gramm Brokkoli, das verschwindet ins Nirvana, also ins Nichts. Okay. Damit kann man jetzt nicht unbedingt marinieren oder, ne? Der wird mit Kichererbsen im Ofen geröstet. Dazu gibt es dann ein Unterrezept, veganes Caesar Dressing.
Mhm. Ah, ja.
Ja, das ist dann, und da ist meiner Meinung nach schon der erste kleine Fehler. Sie nimmt für das Dressing Hanfsamen. Jetzt muss man wissen, es gibt diese Hanfsamen geschält und es gibt sie ungeschält. Sie schreibt einfach nur Hanfsamen. Das müssen aber meines Erachtens nach geschälte Hanfsamen sein. Sonst hast du natürlich diese ganzen Bröckchen und Dinge. Das ist kein Smoothie, veganes Caesar Dressing, sondern hast du
dann,
diese,
dann die Schalen drin.
Die Schalen drin, genau. Das ist so.
Ja, das könnte stehen.
Das könnte schon stehen. Es kommt noch besser. Dann gab es bei mir cremige Pasta. Paprikapasta mit Mandeln.
Ja.
Das ist ein Nudelgericht. Hier werden Paprika zusammen mit Knoblauch und Schalotten im Ofen gegart und dann püriert. Das ergibt eine sehr, sehr schmackige, sehr leckere Soße. Fehler hier, also sie schreibt Schalotte schälen.
Ja.
Ja. Und dann als Ganzes, oder was machen wir dann damit? So, die schälen wir. Das, ne? Und dann das obere Drittel der Knoblauchknolle abschneiden. Auch okay.
Ja.
Ja. Und alles soll man dann nachher pürieren.
Mit Schale?
Erklärt sich mir nicht.
Ja.
Aber doch nicht mit dem ganzen Knoblauch. Ich tue doch nicht die ganze Knoblauchschale auch da rein pürieren.
Weiß ich nicht.
Nein. Den könntest du rauspressen, den Knoblauch, und dann pürieren. Aber nicht einfach mit der ganzen Schale das ganze, sie sagt, das ganze Gemüse pürieren. Nein.
Ja, man kann frischen Knoblauch, kann man auch die Schale verwenden.
Dann müsste da stehen, frischer Knoblauch.
Ja.
Du verstehst?
Es ist so uneindeutig.
Also.
Ja.
Aber, wie gesagt, geil. Geiles Gericht. Wirklich lecker. Das überzeugt. Das ist wirklich lecker. Aus dem Ofen, also das ist richtig cool. Und du hast ein bisschen mehr Soße dann dabei. Mhm. Und kannst das dann noch mit ein bisschen Pastawasser. So. Das ist schon ganz cool. Dann Smoky Auberginen, auch super geiles Rezept, mit Tomaten-Kurkuma-Reis.
Okay.
Hier werden die Auberginen auch im Ofen geschmort, später dann mit Tomaten gekocht. Der Reis dazu, mega lecker. Fehler hier, die Ofentemperatur fällt gänzlich. Also bei wie viel Grad muss ich jetzt die Aubergine im Ofen rösten?
180 Grad Umluft.
Ja, ist richtig. Steht aber nicht da.
200 Grad.
Ja, geht auch.
Ja.
Dann halt Zeit reduzieren, aber steht eben nicht da. So, also im Ofen rösten, ja, müsste man halt, ne? So, das, so verstehst du schon, ne?
Ja, ja, ja.
Und am Schluss soll man das Ganze dann mit gehackten Kräutern, Minze oder Petersilie toppen. Die fehlen aber dann in der Zutatenliste, Minze und Petersilie. Also die hat sie dann plötzlich da und, ne, so. Und dann zu Quick and Easy. Ah, sie schreibt, also sie lässt ja jetzt Einweichzeiten und so weg von Dings. Also sie schreibt, die meisten Rezepte sind unter 30 Minuten machbar. Ja, dieses hier Smoky Aubergine mit Sicherheit nicht. Allein die Garzeiten aufgerechnet sind 1,5 Stunden.
Okay.
Ja, also quick and easy, 1,5 Stunden nur Garzeiten, also 40 Minuten im Ofen, 30 Minuten nochmal die Dings kochen, 10 Minuten, also das...
So. Gut, dann mag das ein Ausreißer sein vielleicht.
Ja, ist doch auch alles okay. Ich sage, ich rede ja nur drüber. Dann Cashews, in anderen Rezepten stehen dann beispielsweise Cashews mit heißem Wasser übergießen und einweichen. Ja, hätte ich jetzt gern. Ich weiß, wie lange draußen Kochanfänger oder die jetzt Healing Kitchen machen möchten, wüssten dann gerne, ja, wie lange einweichen. Ne, reichen da 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten? Steht auch nicht. Dann Verweis, den Mango Chili Dip zum...
Wie lange hast du die denn eingeweicht?
Ich habe die eine Stunde eingeweicht.
Okay.
Ja.
Okay.
Lieber ein bisschen länger, mache ich immer. Dann werden sie richtig so wie Kichererbsen, wenn man da Hummus draus macht. Lieber 10 Minuten länger kochen. Ist einfacher und ist schöner nachher. Ja. Gibt eine Smoothie. Also, beim Verweis auf Unterrezepte steht zum Beispiel der Mango Chili Dip, steht auf Seite 28, stimmt nicht, der ist auf Seite 32. Flüchtigkeitsfehler, nicht aufgepasst. Und so weiter und so fort. Aber, und jetzt Schwamm drüber. Ja? Dieses Buch macht mir Spaß und machte mir Spaß und Freude immer noch. Es gibt Frühstück und Brunch. Das ist ja nicht so dein Thema, aber da sind sehr, sehr leckere Rezepte drin. Heidelbeer-Walnuss-Frühstücksbrot beispielsweise. Das ist ein Knaller. Ein herzhaftes Porridge. Das sieht man auch nicht aller Tage. Da hat sie sich auch was bei gedacht. Rezepte für jeden Tag. Schnelles Kochen mit einem Twist. Cremige Harissa-Bohnen. Sehr lecker. Viele neue Suppen. Auch mal um die Ecke gedacht. Comfort Food, das sind dann Gerichte zum Wohlfühlen, sagt sie, oder für Gäste. Da gibt es Röstsellerie mit Pilzcreme und Apfelfenchelsalat. Super. Und eben dann am Schluss Sweets. Das sind süße
das
Desserts.
Das ist übrigens alles vegetarisch, ne?
Hä?
Das Buch?
Ist vegan.
Vegan ist das.
Vegan ist das.
Okay, das hast du noch gar nicht gesagt.
Natürlich habe ich das gesagt, ganz am Anfang. Wo warst du?
Weiß ich nicht. Hast du das gesagt?
Hör mal, ich rede mir hier einen Wolf. Jetzt kommst du plötzlich mit, das habe ich ganz am Anfang gesagt.
Ist das so?
80 vegane Anti-Entzündung, das steht doch vorne drauf.
Anti-Entzündung?
Du wirst wirklich alt. Du
also
wirst alt. Vegan.
Ja, boah, ich hoffe doch.
Wahnsinn.
Ich spule zurück.
Wahnsinn.
Ich höre mir das an.
Mir das
ja,
ich,
ja,
das
ist, ja, wir werden, so, ja, und bei der nächsten Folge werde ich das so aufklären.
Sweets habe ich jetzt gesagt.
Ja.
Die Basics und die Soßen und Dips sind auch nicht zu verachten, weil es jetzt vegane Sachen sind, aber eben unhysterische vegane Küche. Also ich muss nicht irgendwelche Fertigprodukte kaufen, sondern die Zutaten, die habe ich, wenn ich mich auch viel vegetarisch ernähre, habe ich das Zeug zu Hause. Und das sind wirklich ganz, also dieses vegane Caesar Dressing ist geil. Super. Das ist wirklich lecker. Das macht richtig Spaß. So, also es ist eine frische, es ist eine ehrliche Küche und ja, sie geht, bis auf ein, zwei Sachen geht sie tatsächlich quick and easy. Es ist im Leben angekommen, dieses Buch. Also mit Miso-Paste und solche Sachen, das ist auch alles drin. Es ist wirklich, wirklich gut gedacht.
Sehr schön.
Und man sollte, und das meine ich jetzt ernst, man sollte tatsächlich mal auf den Insta-Kanal gehen von der jungen Dame. Da sind noch mehr Rezepte drauf. Zum Beispiel ein sehr geiler Carrot Cake.
Okay.
Den kann ich auch jedem mal so ans Herz legen. Also Hungry Warrior, The Hungry, wie habe ich gesagt, wie heißt sie da? Ich habe es schon wieder vergessen. The Hungry Warrior.
Okay.
Einfach mal gucken. Grüße gehen raus. Also das ist wirklich gut. Jetzt vergeben wir Kochpots.
So,
0 wäre ganz mies.
Ja.
10 ist absoluter Hammer. Ich gebe diesem Buch 7 von 10 Kochpots.
Okay, sehr gut.
Mhm. Ganz klare Kaufempfehlung eigentlich.
Gut, ne? gut.
Also so ganz klar jetzt nicht, aber doch.
Ja gut. So. Also man muss dann ein bisschen nachdenken.
Ja, man muss ja mal ab und zu ein bisschen gucken. Ja,
ja gucken.
Check 2.
Ich habe auch ein Buch, wie schon angekündigt, von Ali Güngermüş Mediterran Express. Mhm. Auch quick and easy, mhm, übrigens. Ne?
Das ist doch toll, oder?
Ja.
Als hätten wir es danach ausgesucht.
Ja, wir haben eine quick and easy Folge heute. Mhm. Ali Güngermisch ist, glaube ich, den meisten bekannt. Ich sag's noch mal ganz kurz, also jetzt mal wirklich ganz kurz abgerissen. Er war mit Le Canard in Hamburg, wurde er 2006 tatsächlich als erster türkischstämmiger Koch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Mhm. Mittlerweile lebt und kocht er in München, hat dort 2016 das Restaurant Pagou aufgemacht und jetzt kürzlich das Pera Metze, das ist sein jüngstes, mhm, das ist ein kleines,
Levante. Sehr schönes Restaurant. Mhm. Also Restaurant, es ist also in Köln würde man sagen, es ist ein Stehimbiss, ne?
Nee, da sind ja Sitzplätze.
Das ist richtig, ja, aber da sind ja nicht viele.
Nee.
Was waren das? 4, 5, 6?
Nein, das waren schon Sitzplätze.
1, 2, 3.
Ja, aber jeweils mit zwei Sitzplätzen. Ja, also natürlich. Mal zwei. Ja, ja, ja,
ja,
ja.
So,
genau.
Ja, so. Hm.
In den beiden trägt er seiner orientalischen Herkunft mehr Rechnung als früher. Mhm. Ist, glaube ich, den meisten bekannt durchs TV, durchs Fernsehen. Der war im HR, BR, NDR, ZDF, Vox und aktuell ist er bei Kabel 1 unterwegs mit Roadtrip Amerika. Ja. So, jetzt zum Buch Mediterran Express. Mhm. Das sind über 80 Rezepte, 224 Seiten, auch aus dem DK Verlag. Mhm. Kostet 24,95. Das Konzept von dem ganzen Werk ist mediterrane Küche, klar, mit maximal 7 Zutaten in höchstens 30 Minuten auf den Tisch. Mhm. Dazu muss man sagen, dass die 7 Zutaten tatsächlich zusätzlich zu den Zutaten aus dem Vorrat sind. Mhm. Und diese Vorratszutaten, die beinhalten auch verschiedenste Kräuter, zum Beispiel wie Rosmarin, Salbei, Dill, Koriander, Petersilie und auch sonstige frische Zutaten wie Zitrone, Orange, Zwiebel, Knoblauch, welche nicht zu den maximal 7 Zutaten gezählt werden. Mhm. Das unterscheidet dann dieses Buch auch deutlich von dem sehr ähnlichen Jamie Oliver Buch 5 Zutaten Mediterran, ja, der ja wirklich sich auf 5 Zutaten beschränkt hat. Mhm. Hier können, wenn man jetzt konventionell zählt, kommen die auch schon mal an die 20 ran, ne? Mhm. Also mit den Kräutern und, mhm, und so Geschichten. Das tut aber der Einfachheit keinen Abbruch und schnell und einfach soll es ja sein.
Ja, quick and easy.
Ja, quick and easy.
Ja.
Hier auch die Zeiten, aber wie meistens in diesen Büchern, das sind schon so Netto-Kochzeiten, mhm, ja, diese für einen geübten Koch. Also da wird jetzt mal zwischendurch nicht mal was gesucht oder weggeräumt oder geputzt, geöffnet, ausgepackt oder so. Da liegt alles bereit und dann wird auf die Stoppuhr gedrückt. Ne?
Mise en place ist alles.
Ja, ja, nur das wird nie mitgezählt. Ne? Und oft, dann brauchst du einen Stabmischer, muss die Schublade und das ganze Geröll beiseite, hinten rein. Und
ich
dann
kenne
sind
ja
schon
auch
wieder
keinen,
3 Minuten
ich
weg.
Ich kenne, ne, wirklich keinen, der tatsächlich nach dieser Zeit geht. Also, ja. Das ist doch so eine illusorische Zeit. Das ist doch nur...
Ja, es ist so Pi mal Daumen, ne? Das ist ja so eher schnell.
Und aber interessiert das wirklich
jemanden? Nein.
Interessiert dich
das? Nein, interessiert mich nicht.
Aber gibt es Menschen da draußen, die das interessiert?
Ja, es ist ja schon, wenn da steht, ein Rezept braucht 30 Minuten, mhm, dann habe ich ja eine Vorstellung. Wenn da steht, es braucht 1,5 Stunden, dann habe ich eine Vorstellung.
Ah, okay.
Ne? Das okay. ist ja schon, da habe ich ja eine Vorstellung davon.
Mhm. Ja, so. Wichtig ist, dass du Vorstellungen
hast. Ja, das stimmt. Und wenn ich 10
ist
Minuten,
mir das Wichtigste.
Ja, 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 schön. Wenn ich 10 Minuten länger brauche, ist mir das selbstverständlich
egal.
Ziemlich egal.
So.
Ja. So, also einfach und schnell sind die Rezepte. Also sind sie denn auch lecker? Dazu dann später mehr.
Ach, verrückt.
Ja.
Das ist ja ein Cliffhanger.
Mhm.
Sind sie denn lecker?
Dranbleiben.
Dranbleiben.
Vorneweg gibt es ein kurzes Vorwort. Dann ein Text über clevere Vorratshaltung und Hacks für die Expressküche. Die Texte sind jetzt mir, wie so oft, so ein klein bisschen beliebig. Ne? Ich weiß dann nie so recht, für wen die geschrieben sind. Das ist so ähnlich wie gerade. Ne? Wenn dann
ja, man müsste da wirklich mal mit dem Verlag sprechen. Man müsste mal sagen, Mensch, Kinders, würfelt ihr die Texte oder was ich sage immer. Aber ich frage mich über diese Küchenhexe, denkst du, ach, ganz ehrlich, weißt du. Na ja. Ja, der Topf ist rund und der Kochlöffel ist aus Holz.
Ja, wie gesagt, vielleicht ist das ja geschrieben für Menschen, die wirklich noch nie ein Kochbuch in die Hand halten. Ja. Geschweige denn gekocht hätten. Mhm. Jetzt hier zum Beispiel fand ich lustig, hier steht auch als Tipp drin, man könnte Pfeffer auch mal, für Pfeffer könnte man mal schwarze Pfefferkörner nehmen. Mhm. Die kann man dann frisch über die Speise mahlen. Mhm.
Das ist ja ein ganz verrückter...
Da dachte ich mir, really? Ohne Scheiß jetzt? Geht das?
Echt?
Ja, echt jetzt?
Meinst du, wir sollten da mal... das ist aber...
Ja, das sind so... Da frage ich mich auch mal. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen...
Ich könnte dir aus Healing Kitchen auch solche Sachen vorlesen. Das ist einfach ja. Quatsch. Es ist, man darf das nicht sagen, dass es Quatsch ist, aber es ist eigentlich dann doch bla. Ne?
So. Ja.
Ja, es ist viel bla.
Ja, egal wie das Niveau des Anfängers ist, alle haben schon mal von der Pfeffermühle gehört, zumindest...
Sollte man meinen.
Also ich möchte da gar nicht so drauf rumreiten. Es ist ja bei diesem Buch wie bei ganz, ganz vielen anderen auch.
Man sollte das aber trotzdem mal überdenken.
Ja, ich würde mir mal richtige Profi-Tipps wünschen. Also richtige.
Weißt du, was wir mal machen?
Was?
Wir nehmen uns mal die letzten Bücher und gucken mal, ob das nicht überall der gleiche drin ist. Oder? Wir sollten wirklich mal gucken, das wird's vielleicht. Die letzten Bücher, die wir so in der Hand haben, einfach mal gucken, wenn es um Küchenhacks geht oder meine liebsten Küchentools, weil jeder hat ja, es geht ja meistens los mit, ich habe immer gern ein scharfes Messer.
Ja, ein scharfes Messer.
Scharfes
Welches
Messer.
Welches Messer braucht man überhaupt?
So, genau.
Ja.
Ja, es muss
man
scharf
braucht
sein.
Gar nicht so viele. Nein, es reicht ein kleines Messer und ein großes Messer und ein Brotmesser. Ja.
Ja. Und du brauchst einen Stabmixer und du brauchst
einen Schneebesen.
Eine Zitruspresse bringt dich auch ganz weit nach vorne. Da schreibt sie auch, es ist kein Muss, aber praktisch, wenn du viel Zitrussaft für Rezepte benötigst. Ach, das ist ja verrückt.
Ja, jetzt wollen wir mal nicht.
Naja, egal. Aber es ist schon, das muss man mal wirklich hinterfragen, ob das, vielleicht sind doch einfach nur Platzhalter. Da ist ja hier Lore Ipsum, Terpram, vielleicht ist das typische Platzhalter.
Vielleicht ist das aber auch vielleicht gibt es da Marktstudien zu, das immer wieder, um neue Käufer tatsächlich ranzuführen ans Kaufen.
Okay, du brauchst ein Messer, ein scharfes Messer.
Ja.
Gut. So, jetzt genug.
Ja. Apropos Tipps. Es gibt in diesem Buch zwischendurch, es gibt ja manchmal, zum Beispiel ist da auch ein Tipp, der ist wirklich super. Den kannte ich jetzt schon auch, aber dass man frische Kräuter in ein nasses Zewer wickelt und luftdicht verschließt. Das ist
Ernsthaft?
Ein guter Tipp. Ja, aber das weiß auch nicht jeder.
Das mache ich seit Jahren bei mir.
Ich weiß, aber das hat wenigstens Substanz. Das ist wirklich ein Tipp.
Okay. Also ich habe auch noch einen Tipp für dich.
Was denn?
Du brauchst zum Kochen, ne?
Ach.
Ein scharfes Messer.
Ja, ja.
Das ist wichtig. Das ist mein liebstes Küchentool, ist ein scharfes Messer, okay. Gregor.
Gut.
Das ist ein Gamechanger.
Nein, aber das sind ja so Tipps, das weiß nicht jeder Anfänger, Patrick. Mhm. Wenn du so ein Ding kaufst und so ein Kräuterbüschel in so ein Plastikding, dann schmeißt das in den Plastikding vielleicht in den Kühlschrank.
Gut.
Es hält sich aber Wochen länger, wenn du ein nasses Zeber wickelst und luftdicht verschließt.
Ja. So, genau.
Egal. Auf jeden Fall, ich finde, dass diese Tipps, die dann wirklich vielleicht Tipps sind, die gehen dann auch so ein bisschen unter.
Ich bin bei dir.
Gut. So, zwischendurch gibt es bei diesem Buch auch achtmal eine Doppelseite mit Warenkunde und Hintergrundwissen. Das ist bei Günther Misch, glaube ich, öfter so. Mhm. Da gibt es dann Oliven und Olivenöl oder Zutat mit Aha-Effekte.
Oh.
Da gibt es auch eben... auch ein Kapitel über Kräuter, da wird hier zum Beispiel aufgefordert, unter anderem Petersilie anzupflanzen im Gartenbalkon. Da muss ich sagen, fehlt mir der Hinweis, dass wenn Petersilie blüht, nach 2 Jahren, weißt du das auch?
Ist sie giftig.
Dann wird sie giftig. So hat dies nämlich auch geschafft zur offiziellen Giftpflanze 2023.
Nur so, by the way.
Und das ist eine Sache, die wissen wirklich nicht so viele, weil die meisten Kräuter kann man verwenden, wenn sie geblüht haben.
Dafür ist doch dieser Podcast... dafür können wir uns doch feiern. So.
Ja, und
jetzt, wir retten sogar Leben.
Ja,
wie schön ist das?
Ja, die ist zwar nicht, das ist nicht tödlich, das ist nicht schön. Da kann man sich schon ordentlich.
Das ist so wie verdorbene Lebensmittel zu sich nehmen.
Ja, genau, das hatten wir gerade, ne? Im Vorgespräch.
Hatten wir.
So, genug rumgemoppert jetzt. Ja. Jetzt wird es lecker hier nämlich. Die 80 Rezepte sind ganz klassisch unterteilt in Vorspeisen und kleine Gerichte, zum Beispiel mit Auberginen, mit Gewürztomaten und Feta. Oder was möchtest du?
Ich möchte das Buch auch mal in der Hand halten.
Oder einem Zucchini-Salat mit Zitronen-Kuminjoghurt oder einem Carpaccio von der Cedrat-Zitrone. Mhm. Das ist auch so ein Gericht, was mir merkwürdigerweise in letzter Zeit immer wieder begegnet.
Die Cedrat-Zitrone?
Ja, das Carpaccio von der Cedrat-Zitrone. Mhm. Zitrone aufschneiden, dünn. Und dann hier wird es mit Rucola und ausgebratener Fenchelsalami. Als hätten sie sich abgesprochen. Mhm. Das ist egal, ist halt so. Dann gibt es ein Kapitel Suppen. Ach, der Zucchini-Salat war übrigens hervorragend. Ne? Der war großartig. Zucchini-Salat mit Zitronen-Kuminjoghurt. Ganz einfach, ganz lecker. Mhm. Suppen gibt es zum Beispiel mit einer geräucherten Paprikasuppe mit Walnüssen. Mhm. Oder einer provenzalischen Gemüsesuppe mit Pistou, dem französischen Pesto. Dann gibt es vegetarische Hauptgerichte, das nächste Kapitel. Zum Beispiel mit einem Artischockengeröstel mit Zitronen-Aioli.
Jetzt nimmst du ja immer
TK-Artischocken-Ware,
ne? Ach, das macht er ja auch.
Ja, ich bin Artischocken-TK-Fan. Mhm. Ne? Ja. Da wird hier aus Zeitgründen die Aioli mit Fertigmayo gemacht und mit Zitrone und Knoblauch hergestellt. Da gibt es ja auch eine Ratatouille-Tart mit Mandel-Aioli. Hier dann mit selbstgemachter Aioli. Da kann man die Backzeit sinnvoll nutzen. Bei der Tart jetzt zum Beispiel, wo wir es jetzt gerade bei ein bisschen bei Fehlern hatten, jetzt muss ich doch wieder ein bisschen
moppern.
Ja. Ja. Hier reicht ein Drittel des Gemüses oder die Hälfte würde völlig reichen. Mhm. Also ich habe das gemacht, da zwei Auberginen, zwei Zucchini und so für so ein
Backblech. Das ist zu viel, das ist ja
viel zu viel. Ja. Allein wenn man jetzt sagt, so eine Aubergine, eine kleine Aubergine, 20 Zentimeter, 25 ja. Zentimeter, wenn man die, wie im Rezept steht, in 5 mm Scheiben teilt, ergibt das 40 Scheiben.
Ja.
Ne? Mal zwei Auberginen sind 80 Scheiben. Wo sollen die denn überall hin?
Ja, ja, klar. Da könnte man einfach aus zwei Foto? Immer eins machen, würde
ja,
reichen.
Ja, ja, ja und ja. Auf dem Foto sind 10 Scheiben drauf.
Hm. Und 4 Eiertomaten. Wow.
Ja. Das ist also, wie gesagt, ich habe das ja gemacht.
Auf dem Foto ist ja noch nicht mal eine ganze Aubergine drauf.
Genau. Ja. Und ich habe das gemacht und ich habe von dem Rest eine Großfamilienportion Gemüsesoße gekocht.
Mhm.
So. Auch lecker. Auch lecker.
So, das fehlt an Tipps da unten, ne, bei Küchenhack. Machen Sie aus dem Rest ja, noch eine Ratatouille.
Ich finde das immer so ein bisschen ärgerlich. Das muss einfach nicht sein. Ne? Man kann es mindestens.
Das hat man aber bei ganz vielen Büchern. Ja. Ich habe ja jetzt davon, dass sagen wir, das nächste Buch, was ich mache, habe ich jetzt genau das auch gehabt, wo ich wieder. Da pürierst du da Zutaten und denkst du, Gott, Kinders, ernsthaft, das ist ein halber Liter Soße oder so für zwei Personen.
Ja, manchmal macht das ja Sinn. Ne? Ja, also jetzt mal ein halbes Ei oder was zum Beispiel.
Ja, ja.
Jetzt mal, das ist ja irgendwie Quatsch.
Ja.
Aber zwei Auberginen, kauf eine Aubergine. Eine Fast. Halbe Aubergine fände ich auch irgendwie okay, nimm halt die ganze von mir aus. Aber das lässt sich sehr gut durch zwei teilen. Tut das bitte. Es ist völlig unnötig.
Ja. Ja.
So, nächstes Kapitel. Hauptgerichte mit Fleisch. Mhm. Hier gibt es eine Sobrasada Salsa mit Polenta.
Mhm.
Wobei es äußerst schwierig ist, in Deutschland Sobrasada zu bekommen. Ja. Aber mit ein bisschen Google hilft. Und das,
was auf dem Foto drauf ist, Fehler Nummer 2, ist auch keine Sobrasada.
Nee, ist das so?
Nein, das ist keine Sobrasada. Das ist eine Chorizo?
Das steht aber auch als Ersatzweise, kann man eine Chorizo nehmen.
Ah, okay. Dann hat er schon ersatzweise eine Chorizo genommen, weil das ist keine Sobrasada.
Ja, genau. Das stimmt.
Die Sobrasada ist ja eine Streichwurst, eine Presswurst und das ist ja eine Chorizo.
Salami. So. Ja. Das ist bei der Cedrat-Zitrone übrigens auch so, bei dem Carpaccio.
Ist auch keine Cedrat-Zitrone.
Das ist auch die Alternative, die Amalfi-Zitrone.
Also
drauf.
Wir müssen, das ist, was ist das DK? Wir müssen reden. Freunde, wir müssen, so geht das nicht. Also wir müssen reden.
Ach nein, das ist doch die Alternative.
Also ich weiß nicht, hier schleicht sich etwas ein, da weht ein eiskalter Wind durch den Arbeitsvertrag manches Lektorats.
Ach, jetzt hör mal auf
die Arme. War das perfekt relativ oder wird es egal? Also auf jeden Fall... So. Da müssen wir reden, Kinder.
Also ich bin ja noch beim Hauptgericht mit Fleisch. Hier gibt es ja noch Köfte mit Tomaten, Paprika, Gemüse und Kardamomjoghurt.
Mhm.
Oder Hähnchenspieße mit Chumala. Das ist eine nordafrikanische Marinade, beziehungsweise Würzsoße. Auch das
heißt die nicht Chamula?
Chamula. Was habe ich gesagt?
Chamala.
Chamula. Mein Afrikanisch ist eingerostet. Ja. Cemula.
Ja.
Dann kommen die Hauptgerichte mit Fisch und Meeresfrüchten. Mhm. Gibt's Macaroni mit Thunfisch, Creme und Kapern. Mhm. Auch gut. Die frittierten Kapern hier sind, das sind immer so, der hat in seinen Rezepten immer so nette, kleine
Twists.
Twists, genau. Mhm. Auch so hier Kapern, leicht melieren und frittieren. Nett. Mhm. Ist nett. Bei mir leider ein bisschen wenig Soße für 500 Gramm Pasta. So viel Soße wie auf dem Foto ist das im Leben nicht.
Pasta-Wasser?
Nie und nimmer.
Pasta-Wasser?
Ja, ich weiß, ich habe dort den Kardinalfehler gemacht und das gesamte Nudelwasser weggeschüttet, so wie es
im Rezept stand. Ja, dann darfst du das darfst du dann dem Rezept nicht anlassen.
Da steht aber nichts davon im Rezept.
Ich erinnere immer gerne, es gibt hier ein Kochbuch-Sammler und es gibt eben einen besseren Koch. Wie kann man nur Pasta-Wasser wegschütten? Das ist ein Anfängerfehler. Das ist erbärmlich. Naja, gut.
Ich habe mich ans Rezept gehalten. Ja. Wir sind ein Kochbuch-Check hier. Und
nicht richtig, du bist ja Sammler.
Improvisations... Ja, ja, du.
Ja.
Dann gibt es hier weiter in dem Fischthema dann ein etwas unmediterranes Zanderfilet mit Senfgurken, Gemüse und Estragon. Mhm.
Gut, Zander hat jetzt mit mediterranem wenig zu tun. Macht nichts.
Es gibt auch einen Kabeljau mit Tomaten
und Braun. Senfgurke kommt ja eigentlich auch nicht aus dem
Ich habe doch gerade schon gesagt, es ist etwas unmediterran.
So ist es. Entschuldigung. Heute reiten wir auf Fehlern, oder? Ja. Heute ist ein Fail-Folge. Fail-Folge, quick and easy.
Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Kabeljau mit Tomaten und brauner Kapernbutter gibt es hier. Oder gefüllte Sardinen mit Tomatensalat und Röstbrot. Schön finde ich insgesamt, dass in dem Buch so Fischrezepte prominent vertreten sind. Mhm. Die fristen ja oft so ein bisschen Schatten da rein. Finde ich sehr gut. Zum Schluss kommen natürlich Desserts. Zum Beispiel mit einer Espresso-Zabaglione und karamellisierten Bananen oder geschmorte Pfirsiche und Kardamom-Buttermilch. Mhm. Die Rezepte, die sind alle sehr einfach und auch für Anfänger zu bewältigen. Das ist wohl auch die Zielgruppe, würde ich sagen. Mhm. Hier und da gibt es exotische Zutaten, wie jetzt die mehrfach erwähnte Cedra-Zitrone, die Sobrasada oder Dukka, Fenchelblüten, Cima di Rapa, das ist ein Stängelkohl, ein italienischer, oder wilder Brokkoli oder frische Verbene oder allein die frischen Sardinen, die ist auch nicht so einfach zu bekommen. Da werden oft Alternativen vorgeschlagen von AD Güngermisch. Andererseits muss ich auch sagen, machen ja das für mich die Rezepte auch ein Stück weit spannender dann. Mhm. Also mit einfach mal neuen Zutaten arbeiten, ist ja auch mal nett.
Ja.
Was hast du schon wieder? Du hast so einen Schalk im Nacken?
Nein, ich höre dir zu. Okay. Ich warte nur auf den nächsten Gong.
Und lecker war das alles, ne?
Ja.
Die Hühnerspieße, die Thunfischpasta, die Auberginen mit Gewürztomaten auch gemacht. Das ist schon alles schlicht, aber wirklich gut.
Okay.
Auch übrigens ähnlich wie der ganze Look des Buches. Das ist schlicht, modern, solide und aufgeräumt. Das ist, da sind hier und da zwar kleine Ungereimtheiten in der Rezeptierung. Aber das ist ein schönes Werk, um ein wenig mediterranes Flair in die Alltagsküche zu bringen.
Das ist aber ein schöner Satz.
Findest du?
Ja, das hast du dir sehr schön ausgedacht.
Ja, danke, Patrick. Mhm. Das von dir, mein Lob.
Ja.
Wir vergeben Kochpots auch.
Das ist richtig. Vegane. Ich möchte jetzt wissen, was du bist wahrscheinlich, lass mich raten, 7?
Ja, ich gebe auch diesem Buch 7 von 10 Kochpots. Mhm. Mhm.
Wir machen das. Wir gucken uns die Bücher an, die wir in letzter Zeit besprochen haben und gucken uns die Anfangstexte an. Mhm. Und machen da.
Und dann legen wir die mal übereinander und halten die gegen die Sonne.
Genau. Und schauen mal, was da rauskommt bei den Küchenhacks und Küchentools dieser Menschen.
Ja.
Was da so alles.
Also mal richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt schon, die Köche haben schon geile Tricks manchmal drauf.
Ja, das ist absolut richtig. Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen.
So, und
ich habe ja mal eine Idee gehabt. Und zwar habe ich, wir haben ja viele Köche bei uns im Bekanntenkreis. Mhm. So, und es ist eine wirklich gute Idee, die ich da hatte. Und die haben alle so kleine Karteikärtchen, auf denen sie Rezeptierungen drauf haben. Mhm. Also ich kenne kaum Köche, die das nicht haben. Die haben so eine Kladde in ihrer Küche und da sind so ganz geile Dinger drauf. So.
So Kurzrezepte, ne?
So Kurzrezepte. Mhm. Und das fing an bei mir, dass ich mal einen Patissier kennengelernt habe auf Mallorca und gesagt habe, boah, dein Mandelkuchen ist der Hammer. Mhm. Sagt er, ja, das ist spanischer Mandelkuchen. Ja, sag ich, es ist einfach nur ein geiler Mandelkuchen. Sagt er, ja, ist aber gar kein spanischer Mandelkuchen. Sag ich, wie? Ist ein griechischer Mandelkuchen. Die Griechen machen den auch so. Ich habe da so. Und dann habe ich sein Rezept bekommen. Das verrate ich jetzt nicht. Aber ich habe das dann fotografiert und habe gedacht, da musst du erst mal drauf kommen, ne, mhm, auf diese Rezeptierung. Ohne Mehl und so, alles mhm gut. Ne? Aber so saftig, so in die Fresse mandelig. Du denkst so, geil, oben noch karamellisiert. Wow. Jetzt mach doch mal ein Kochbuch mit den Küchentricks oder Hacks oder Geheimnissen der Köche. Geh hin zu den Köchen und sag, pass mal auf, ich möchte aus eurer Kladde ein Ding haben.
Ja, das macht ein bisschen, macht Stefanie Hiekmann das ja, so ein bisschen.
Ja, aber
das ist so ein bisschen Konzept bei ihr. Ne?
Ja, aber das ist nicht so in die Fresse raus. Das ist nicht so ganz klar. Ja, guck mal, hier geht es jetzt um richtig geile Sachen. Ja,
aber das werden die nicht rausgeben, ne? Es gibt ja schon, wir haben ja schon ein paar von diesen Karteikarten, das eine oder andere.
Die letzte Karteikarte, die mich wirklich abgeholt hat, war
die Madeleines.
Die Madeleines, Beispiel von Lea Linz. Na gut, das Rezept gibt es auch online. Linster.
Die hatten noch die Madeleines hier.
Ja, aber das ist das Rezept von Lea Linster. Okay. Die haben mich ja verarscht. Das ist das Lea Linster Rezept. Okay. Das Geheimnis da ist, dass du den Teig über Nacht stehen lassen musst. Du kannst geile Madeleines nicht sofort am selben Tag machen. So, das ist das eine. Aber das ist auch so ein Küchending gewesen. Und das andere war, du erinnerst dich, auf Mallorca, wo wir Dings gemacht haben. Das Brot, wie heißt das?
Achso, Focaccia.
Focaccia. Ja. Das ist auch eine Karteikarte gewesen. Ja. Und dann haut er das in die Küchen und sagt zu mir noch, ach, diese ganze Focaccia mit dem Mistrezept da, und gehen lassen und Feuchtigkeit da, bibabo. Holt diese Karte raus, lässt das Ding eine Viertelstunde da laufen, diese KitchenAid auf ganz kleiner Stufe, pang, 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 haut das Ding in den Ding und du denkst so, wie geil ist das denn?
Tja, die lange
Knetzeit, ich habe selten so eine Focaccia so einfach aus der Lameng, in einer halben Stunde war die durch.
Ja, so. Das war die lange Knetzeit. Ne?
So, dann haben wir es doch schon. Also, Mandelkuchen, Focaccia, Lea Linster und so. Die Liste im Kopf bei mir ist lang. Ist wirklich lang. Ich habe diese Karteidinger zu Hause. Na, so. Also da, ich könnte noch mehr. So, das sind solche Sachen.
Dieter Müller hat dir seinerzeit gesagt, er hätte keine Karteikarten.
Doch, haben wir doch auch mitgenommen.
Erinnerst du dich?
Die Butter, die Panna Cotta von Dieter Müller? Ich bitte dich. Kommst du auch nicht drauf?
Ich weiß, du hattest damals ein Interview mit Dieter Müller und du hast ihn nach Karteikarten damals gefragt.
Ja.
Der sagte, er hätte das.
Ja, hat er doch. Seine Frau hat die doch alle.
Ja gut, nicht Karteikarten, aber er hat
Computer. Zettel am Computer hat sie das so. Ja. Und so, wir waren doch da. Die Panna Cotta.
Ja,
heute noch ein absoluter Gamechanger, oder? Ja, jeder macht zu Hause, Sahne kochen, Bullshit, alles Quatsch. Das ist ein Panna Cotta. Es kommt nämlich auf das richtige Verhältnis von Flüssigkeit und hier Gelatine drauf an, dass du nicht so ein Stehding hast, so eine Götterspeise, sondern dass das Hammer, siehst du, haben wir schon vier jetzt, ich hab noch mehr. So, also wenn mich einer fragt, hier, wenn du ein Verlag, ich bin sofort dabei. So, die Geheimnisse der Küche oder die Geheimnisse der Chefköche, die machen ihre Kladde auf.
Ja, das wäre mal was. Tun sie aber nicht.
Doch, ich habe ja schon ein paar.
Na ja, gut, aber das ist ja...
Das könnte ein Buch füllen.
Ja.
Und das machst du, überleg mal, das machst du dann mit richtig tollen, so bekannten Sterneküche. Jeder hat da so... Obwohl, ob die dann freiwillig so...
Und da gab es doch mal, das auch, weiß ich noch, die Karteikarte mit dem Brioche, ne?
Ja. Mhm. Ja, zwinker. Ich sag's dir. Coole Idee. Und dann Fotos, auch wirklich diese Karteikärtchen immer fotografieren.
Diese fleckigen, speckigen.
Die fleckigen, speckigen Dinger fotografieren, nebendran die Rezeptierung. Hör mal. Oder hier das Schokomousse.
Ja.
Ne? Mhm. Mit diesem Pülverchen da.
Ja,
dass das heiß eingerührt werden muss. Ja, das muss man mal jemandem sagen.
Mhm.
Ja. So. Kommst allein. Oh, gut. Wir verzetteln uns.
Ja, wir verzetteln uns.
Wir waren in München.
Ja, und haben Ali Güngermisch auch das ein oder andere Geheimnis entlockt.
Ja.
Ne? Da hören wir mal rein.
So.
Das Interview.
Alles, was Sie jetzt sagen, kann gegen Sie verwendet werden.
So, wo sind wir denn hier eigentlich heute? Wir sind hier in der Kochschule von Ali Güngermüsch. Schön, dass wir da sein dürfen, Ali.
Schön, dass ihr da seid.
Das hast du seit einem Jahr jetzt hier auch, ne?
Das haben wir seit circa einem Jahr. Und genau, es ist ja nicht nur eine Kochschule, sondern da finden ja auch hier so Firmen-Events statt und auch so wie wir jetzt heute sitzen, auch so Podcasts und auch manchmal koche ich was aus den Kochbüchern für irgendwelche Zeitschriften und ab und zu auch für die Gewürzlinie, die ich habe. Da koche ich auch mal ein paar so Demos und so, damit die Leute auch ein bisschen was sehen können. Schöner kleiner privater Raum.
Ja,
es ist auch so ein bisschen, auch muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen auch so in die Zukunft investiert.
Ja.
Bin jetzt auch nicht mehr der, keine 20 mehr, sage ich jetzt mal.
Aber gerade doch super erfolgreich auf Kabel 1 unterwegs.
Ja, ja, das schon. Ja, aber trotzdem ist es ja so, du kannst ja nicht mal gucken, wo stehst du in 10 Jahren, wo stehst du in 15 Jahren. Ja? So Kochschule, kleine Events, kleine so private Veranstaltungen. Kannst immer machen, aber so mit 60 wollte ich eigentlich nicht mehr hinter Merz stehen.
Nicht? Okay.
Nein.
Wie ist das überhaupt mit der TV-Präsenz? Jetzt auch in diesem Kochbuch heißt es immer wieder, der TV-Koch hier, TV-Koch da. Das ist ja es gibt ja viele, die finden das so ein bisschen despektierlich. Die wollen gar nicht so gern TV-Koch genannt werden. Ne? Wie ist das bei dir? Findest du das mehr, ist das mehr Lob oder ist das ein bisschen...
Boah, ganz ehrlich, eigentlich habe ich habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht.
Echt nicht?
Nee.
Aber auch in dem neuen Buch, wo jetzt gleich zu kommen, da ist auf der TV-Koch Ali Güngermüsch.
Ja, bestimmt. Viele wollen das ja nicht. Das
ja, ja.
Und dann sagen, die haben ja noch so wie du. Du hast jetzt gleich nebenan.
Du bist ja Gastronom eigentlich, ne?
Du bist ja Gastronom. Und die wollen eigentlich schon immer wissen, dass sie auch in den Restaurants sind und nicht nur vor der Kamera stehen.
Okay, gut, also dann muss man das vielleicht ein bisschen auseinandernehmen. TV-Koch ist für mich, also wenn ich assoziiere das so damit, ich bin Koch und Gastronom und bin auch hin und wieder mal im Fernsehen. Das heißt, ne, vom Beruf her bin ich Koch, aber auch im Fernsehen koche ich, deswegen TV-Koch. Ja. Aber wenn man denkt, dass man nur TV-Koch ist, ohne den Beruf Koch gelernt zu haben, dann würde ich das auch, glaube ich.
Okay, weil so im neuen Buch, Mediterran Express, ist das schon öfter, wirst du, wenn du da so vorgestellt wirst, ist es immer die Rede vom TV-Koch. Also ist mir nur aufgefallen.
Naja, ich glaube, es kann auch sein, dass jetzt bin ich mal ehrlich und offen, es hat sicherlich auch ein bisschen was mit Marketing zu tun.
Ja.
Das Ziel halt, ne? Aber ganz ehrlich, wenn du nur TV-Koch bist und den Beruf Koch nicht gelernt hast, dann weiß ich nicht, ob du auch so ein schönes Kochbuch wie Mediterran Express machen kannst. Jetzt gebe ich mal über die Ball wieder. Jetzt haut er alle um sich.
Jetzt.
Nein.
Guck mal. Jetzt wird er böse.
Nein, böse. Nein. Aber das ist wirklich, bin sehr gerne Koch, oder was heißt sehr gerne, das ist mein Beruf, bin auch gerne Gastronom, weil ich einfach mit Menschen sehr gut kann. Ich mag Menschen, ich bin keiner, der irgendwie vor Menschen wegläuft. Ich rede vor meinen Gästen, bin auch immer da für sie. Klar, wenn ich Aufzeichnungen habe oder Dreh geht, bin ich nicht da. Aber in erster Linie bin ich Koch und ich habe das Glück oder Privileg, sage ich jetzt mal, dass ich auch im Fernsehen auftreten darf. Und das nehme ich mit, das genieße ich auch, das ist schön. Aber trotzdem bilde ich mir jetzt darauf nicht ein, du bist jetzt der und der. Nein, ich bin immer noch der Koch, der Ali aus
Ich dachte nur viele, ich habe damit nur angefangen, weil viele finden das so ein bisschen, wenn sie darauf reduziert werden, finden das so ein bisschen.
Manche finden es auch geil.
Ja, klar.
Beziehungsweise ist, glaub ich, manche macht es auch geil.
In der Debatte ist, glaube ich, auch ziemlich viel Neid dabei von anderen Köchen, die sagen,
das zum Beispiel, das habe ich schon auch öfter mit bekommen, dass manche Kollegen uns, sage ich jetzt mal, jetzt zeigen uns TV-Köche schon auch bisschen so, ja.
Stutenbissig.
Ja, bisschen, ja, nicht das, sondern das so ein bisschen, so sagen, ja, ich koche ja nur im Fernsehen, sonst hat er mit dem echten Kochen nichts zu tun. Das ist,
was ja unfair ist und auch eigentlich doof alles. Ne? Also
ja, aber wenn wir im Fernsehen kochen, ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie jetzt im Restaurant sind, sondern wir wollen ja irgendwie ja, also ich sehe mich irgendwie auch ein Botschafter der gesunden, guten Küche und der nachhaltigen Lebensmittel und so weiter. Also das ist so meine Devise. Ja. Ich will jetzt nicht irgendwie im Fernsehen, wirst du mich nie sehen, wo ich sage, wenn ihr keinen Bock habt zum Kochen habt, dann nehmt euch eine Tiefkühlpizza und schiebt es in den Ofen. Das bin nicht ich. Ja. Und ich mache auch immer bei denen, das habe ich mir immer vorgenommen und da will ich mir auch immer treu bleiben, werde ich auch treu bleiben, ich mache immer da bei den Kochsendungen mit, wo ich auch dahinter stehe. Mhm. Sonst mache ich es nicht.
Es hat ja auch was mit Reputation zu tun. Ich werde ja nicht einfach so geholt von den Fernsehshows. Ne? Ich muss ja schon was, ich muss ja Leistung gebracht haben oder ich muss Aufmerksamkeit generiert haben. Sonst würde ich ja nicht als TV-Koch irgendwann vor der Mattscheibe stehen.
Naja, du musst schon, sag ich jetzt mal, wenn du dahergehst im Fernsehen irgendwie schlau daherredest, musst du auch wissen, ne? Genau. Ne? Woher das alles kommt. Also es ist nicht so, dass die dich einfach so holen, sondern du musst natürlich auch ein bisschen was vorweisen können. Mhm. Und natürlich hat es auch damit was zu tun, wer du bist, was du tust und was du für eine Philosophie verfolgst und so. Das hat schon, es ist so ein Gesamtpaket, denke ich mir mal. Also, ja.
Kommen wir mal auf das Kochbuch zu sprechen. Ne? So.
Mediterran Express.
Genau, du.
So. Ich sehe schon euer Grinsen im Gesicht. So, Mediterran Express, so nach dem Motto, ja, schnell, nein. Mittelmeer, schnell,
so, Küche nach dem Motto. Mal, jetzt
warum
Ihre Punkte,
nicht Slow
bitte.
Food?
Jetzt Ihre Punkte, bitte.
Du, nein. Zum Beispiel gibt es da eine Beschränkung auf 5 bis 7 Hauptzutaten,
ja.
Neben Kräuter, Gewürze, Fonds etc.
Neben den Basics, genau.
Genau. Wie schwer ist dir das gefallen, dich darauf zu beschränken?
Also, das kann ich euch ja verraten. Eigentlich wollte ich das Kochbuch wirklich Nimm 3 nennen. Nur 3 Zutaten. Ja. 3 frische Zutaten.
Also Jamie Oliver mit 5 nochmal unterbieten.
Hat er das? Weiß ich wirklich nicht. Nein, weiß ich wirklich nicht. Also Jamie Oliver schätze ich und mag ich auch. Ein toller Kollege.
Absolut.
Erfolgreicher Kollege. Aber ich wollte das Buch auch Nimm 3 nennen. Also wirklich nur 3 Zutaten. Aus 3 Zutaten plus the Basics natürlich. Ja. Ohne die geht's nicht. Und dann haben wir angefangen, Rezepte zu schreiben. Der Fritz Schilling, mein Mentor und ich, haben gesehen, das ist schon, wir schränken uns selber in unsere eigene Kreativität ein. Also 3 waren schon sehr, boah, da muss man schon, und dann haben wir gesagt, nee, das fehlt noch, das, wenn wir das noch reingeben, dann ist es noch runder und so. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns 5 bis 7 machen. Und mit 5 bis 7 haben wir tolle Rezepturen entwickeln können. Und es kommt auch noch hinzu, ich habe dann auch selber bei mir, dann war das so, als wir dann angefangen haben, haben wir den Kühlschrank aufgemacht. Ich habe so einen kleinen Kühlschrank, ich habe nicht so einen riesen Kühlschrank, sondern ich habe eine kleine Bude, einen kleinen Kühlschrank. Und ich habe nicht mehr als 5 bis 7 frische Zutaten. Ich habe nie, weil ich auch nicht kein Essen wegschmeiße, oder Lebensmittel nicht wegschmeißen möchte und will. Und dann habe ich gesagt, okay, so, das passt. 5 bis 7, da kannst du kreativ sein. Mhm. Und wichtig ist auch, wenn du 5 bis 7 Zutaten nimmst, und dann war noch auch noch so, hat auch zeitlich ja, Zeit ist ja heutzutage das Kostbarste, was wir haben. Und wenn du dann mit der Partnerin sprichst oder auch hier in der Kochschule und so, dann weißt du auch, okay, was wollen die Leute? Die Leute wollen nicht mehr 2-3 Stunden in der Küche stehen. Die Leute wollen aber auch kein Kochbuch haben, wo du 15 Zutaten brauchst. Die Frage sagen auch, Ali, ist das ein Kochbuch? Können wir da auch nachkochen? Ist das auch gut verständlich? Oder brauche ich erstmal 2 Tage, um mir die 2 Tage, sagen die, wirklich, ich lüge euch jetzt nicht an, 2 Tage, um die Lebensmittel mir erstmal, die ganzen Gewürze und alles zu organisieren. Und dann siehst du eigentlich, das ist zu viel, das ist einfach zu viel. Also mach weniger und das Wenige richtig gut, dann bist du auf einem guten Weg.
Wobei hier ja ein paar Lebensmittel dabei sind, die schon, also Sobrassada oder Ricotta Serrata oder Cedra-Zitronen oder so, die muss man ja schon auch, ja vielleicht in München auf dem Viktualienmarkt geht es vielleicht.
Ich glaube, waren wir heute auch.
Ne? Ja, aber
natürlich, wenn du jetzt irgendwo auf dem Land bist und die Möglichkeit nicht hast, ja, mein Gott, dann nimmst du halt deine Bio-Zitrone.
Ja.
Also das ist natürlich auch so eine Sache. Du kannst ja nicht immer hergehen und
ja, ich finde das gut.
Also alles gut. Kannst du auch nicht denken. Also, weil sonst schränkst du dich ja in deiner Kreativität selber ein. Aber da habe ich einen Tipp. Einfach im Italienurlaub was mitnehmen.
So. Spanienurlaub. Ja, ihr Spacken.
Statt Wein nimmt ihr euch nächstes Mal mallorquinische oder Cedra-Zitrone.
Jetzt hast du gerade gesagt, Zeit ist ja das Wichtigste, was wir haben. Und Zeit ist
Kostbarste.
Ja, absolut. Und Zeit ist ja in diesem Kochbuch auch das Wichtigste.
Ja.
Also das ist ganz groß immer die Zeit von diesen Sachen. So. Wer hat die Zeit denn gestoppt? Wer ist denn für die Zeitenangaben zuständig gewesen?
Ja, wir?
Ja.
Hast du schon was rausgekocht? Nein, also es ist so. Wir haben gesagt, wir schreiben Rezepte. Deswegen wirst du auch in dem Kochbuch kein geschmortes Gericht drinnen sehen. Es geht einfach nicht. Also es ist schon so, wenn einer kochaffin ist, wenn einer öfter oder gerne kocht, der kriegt es vielleicht in 30 oder 35, wir haben jetzt 30 Minuten genannt, aber das ist schon einer, der ein bisschen fortgeschritten ist. Sagen wir mal, einer, der wenig kocht, der, mein Gott, dann sind es halt 45 Minuten. So mal jetzt wirklich wie 15 Minuten da jetzt. Nein, aber das ist, also ich finde das immer so, aber das sind Rezepte, die wirklich in 30 Minuten, also ich gehe jetzt natürlich von meinem Kochwissen ja, ja, aus, klar. Von meinem Handwerk aus und so weiter, aber das kriegst du schon hin. Das sind jetzt nicht, das sind keine schweren Rezepte, wo man sagt, okay, da muss ich erstmal, ne? Braucht 2 Stunden, nicht 30 Minuten. Das ist es nicht.
Du hast gerade schon erwähnt.
Ah, deswegen, Entschuldigung, auch nochmal zu deiner Frage zurück. Wir haben zum Beispiel auch geschrieben, Oktopus, ja, nicht kochen, sondern gekochte Oktopus. Mhm. Also das musst du dann sagen.
Ja, ja,
du kannst,
klar,
du kannst selber kochen, dann dauert er halt so eine Stunde, eineinhalb Stunden, je nachdem wie groß der ist. Oder du kannst dann, kaufst du dir nächstes Mal, wenn du irgendwie Fisch kaufst, auch gekochte Oktopus-Tentakel. Also da auch an das haben wir ja auch gedacht, ne?
Du hast gerade erwähnt, dein Mentor und Mitautor Fritz Schilling. Das ist tatsächlich der Fritz Schilling, der 2-Sterne-Koch von 1990, der ist mittlerweile wahrscheinlich Anfang, Mitte 70. Ne? Der
also gestern haben wir seinen 45. gefeiert.
Der war Koch des Jahres 1996. Ja? Wie kamst du der Zusammenarbeit? Ihr habt lange früher zusammen gearbeitet. Ja, du hast unter ihm gearbeitet, auch als Sous-Chef, bevor du nach Hamburg gegangen bist, glaube ich. Ne?
Richtig. Ja, das war so. Also Fritz und ich, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren. Mhm. Ich habe damals bei ihm noch in Schweizer Stuben noch gearbeitet. Sehr angenehmer Chef gewesen, sehr höflicher Chef gewesen, sehr geduldiger Chef gewesen. Da gab es auch in der Gastro-Szene ein paar Namen, die schon sehr, sehr hart waren. Also ich habe meine Lehrzeit war nicht immer einfach. Mein Sous-Chef war sehr streng zu mir. Ich habe auch Schläge von ihm bekommen und so. Oh Gott. Ja, war ist halt so. Ich will jetzt auch nicht da rumreiten. Aber die war schon sehr, ich wollte auch mal aufhören. Ich habe keine Lust mehr gehabt. Ich glaube, es war im zweiten Layer. Der war immer so richtig hart. Der war richtig hart zu mir. Und habe ich gesagt, warum tue ich mir das an? Ich wollte eigentlich aufhören. Mit Kochen nichts mehr zu tun haben. Dann habe ich aber trotzdem die Arschbacken zusammengekniffen und durchgezogen, das Ganze. Und dann gab es halt in der Spitzengastronomie gab es so, wie gesagt, so Kollegen, die großen Namen hatten in München und auch Umgebung. Die aber unter Kollegen, unter Jungköchen hat man auch geredet, oh, der ist so Ding, der ist cholerisch, der schlägt seine Leute oder der beschimpft seine Leute und solche. Ich wollte nicht, mit solchen Leuten wollte ich nicht arbeiten, weil einfach ich halt nicht auch geschädigt war. Da war ich im Tantris beim Hans Haas, ganz angenehmer Chef. Dann habe ich Fritz Schilling kennengelernt dort, weil wir dort eine Veranstaltung hatten. Bin dann zu ihm, auch ganz angenehm. Haben wir zusammen gearbeitet, dann ist er nach München, haben wir in München auch zusammen im Käfer gearbeitet. So ist es halt dann, wir sind immer im Kontakt geblieben und jetzt ist der, Rentner mit 45.
Und 2015 hat er aufgehört, glaube ich. Ne? Ja.
Und jetzt hilft er mir halt. Ne? Der hat jetzt Zeit und in der Kochschule hilft er mir auch so Projekten wie bei dem Kochbuch und auch so, wenn wir Veranstaltungen haben, hilft er mir auch. Ja, ist immer gut.
Der hat auch so ein Faible für provenzalische Küche, also für mediterrane Küche auch, ne?
Total, der war einer, der... Sehr gut. Er hat damals ganz anders gekocht und die Küche, die ich von ihm so, sag ich jetzt mal, die Basics, die ich von ihm gelernt habe, die setze ich auch teilweise immer noch auf die Speisekarte oder ich nehme da immer Elemente raus, weil es einfach eine Küche ist, die sehr bekömmlich ist, leicht ist, gesund ist und er hat damals schon angefangen, so viel Frucht zum Beispiel in das Herzhafte mit einzuarbeiten, ob das getrocknete Aprikosen waren, ob das Koriander damals war, das schon, also wir reden jetzt von 90er Jahren, aber Koriander noch nicht so, oder mit Gewürz und so, ich weiß noch, seine legendäre Bouillabaisse, die ist super. Weißt du, solche Sachen lernst du halt dann von ihm. Letztens haben wir hier Kochkurs, war Fisch und Meeresfrüchte, haben wir Bouillabaisse gemacht. Hab gesagt, Fritz, das war damals die legendärste Bouillabaisse, das war auch die teuerste Bouillabaisse. Wir haben damals, glaube ich, 79 Mark für eine Suppe genommen, nämlich den Schweizer Sturm. Ich habe gesagt, Fritz, Showtime, jetzt kannst du es machen. Nein, es ist nicht nur ein Mentor, sondern es ist auch ein Freund, Mentor und manchmal auch so eine Vaterrolle.
Okay.
Ja.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, abgesehen jetzt von dem Buch, aber die letzten Bücher, das war Messe war ein Buch, jetzt Mediterran Express, 2-Sterne-Koch da, im Tantris warst du, Schweizer Stuben warst du. Das läuft alles so ein bisschen unterm Radar, ne?
Ist das so?
Naja, ich finde Express 7 Zutaten, warum nicht mediterrane Cuisine, warum nicht große Hochküche, warum nicht ein bisschen auf große Hose machen, weil man es doch kann, man hat es ja gelernt.
Mit den großen Hunden pissen, wenn man das Bein hoch und
so, kannst du doch.
Ja, habe ich ja schon alles gemacht. Also unser erstes großes Kochbuch, Alle gingen ums. Kennt ihr das eigentlich hier mit Heine Verlag?
Ja, das kenne ich.
Das war damals in Hamburg, als ich noch das Lekana hatte. Das war so die Sterneküche, die wir da gekocht haben und auch wirklich sehr schönes Kochbuch geworden. Aber die Zeiten ändern sich. Ja. Die Zeiten ändern sich. Du veränderst dich ja auch. Ne? Also es ist nicht. Also es ist jetzt. Es ist nicht meine Ambition, nochmal hergehen und ein Kochbuch zu machen. Vielleicht kommt es noch später. Also als Abschluss. Wo du da sagst, jetzt haust du mal alles raus. Aber momentan ist es auch so, dass ich hergehe und sage, okay, wie ernährst du dich? Was bist du? Wie geht's dir dabei, wenn du so ein Kochbuch schreibst oder wenn überhaupt so eine Idee im Kopf entsteht? Das ist so ein Prozess und wir sind, jeder von uns, wir werden ja nicht, leider nicht jünger oder bleiben auch nicht so, sondern wir werden älter und auch die Essgewohnheiten, die Einstellung, vieles verändert sich auch und hat auch damit was zu tun. Also ich meide auch so Restaurants, wo ich zum Beispiel sehr viele Gerichte serviert kriege, ich will jetzt auch nicht respektlos klingen, aber Gerichte kriege, wo ich das nicht verstehe, wo ich dann sehe, okay, handwerklich ist das wirklich Wahnsinn, wie viel Zeit man da reingesteckt hat, aber wenn du das isst, wo du sagst, ich verstehe dieses Gericht nicht. Und da ist, meine Devise war immer schon vom Einfachen das Beste, weniger ist mehr. Und die Schiene fahre ich jetzt und auch die beiden Restaurants, die ich jetzt in München habe, ob das jetzt hier das Peramese ist oder drüben das unser gehobenes Restaurant. Ich nenne das bewusst nicht Gourmet, weil Gourmet klingt manchmal auch so ein bisschen so abschreckend und gehoben. Ja, ja. Immer gehoben, an andere Küche. Ja, genau. Mhm. Und eine Küche, wo der Gast das Produkt sieht, schmeckt und es auch am Ende dann auch genießt. Das ist mir wichtig. Also du wirst nie bei mir einen Fisch kriegen oder irgendwas kriegen, wo das so 100-mal eingepackt ist, wo du das Produkt nicht siehst. Nein, lass es in seiner Natürlichkeit. Jedes Produkt hat das Recht auf seinen eigenen Geschmack. Du als Fachmann, als Spitzenkoch, unterstütze das, hol das Beste aus dem Produkt raus, aber lass es in seiner Natürlichkeit. Und das ist mir wichtig.
Ist das so, dass die Sterneküche ein Problem hat gerade?
Ich weiß es nicht, ob sie Probleme hat, aber es ist so, in den letzten Jahren war das so, also wir haben wirklich, kulinarisch, ich war ja 4 Wochen in den USA, zwei Jahre hintereinander, 4 Wochen, wir kochen schon sehr gut in Deutschland, muss ich ehrlich sagen. Ich behaupte mal, dass wir sogar die Besten in Europa sind. Ja, ist so, wie in Deutschland. Wir machen alles sehr gut, wir machen alles perfekt. Was wir nicht machen können oder was wir nicht machen, wir sind keine Trendsetter. Ja, wir können keine Trendsetter.
Und die deutsche Tradition ist jetzt nicht so angesagt auch. Ne?
Ja, wir gucken, die anderen setzen Trend. Wir machen es besser dann aber. Mhm. Aber wir müssen Trend setzen. Wir müssen gucken, dass die Köche in Barcelona, in Madrid oder in Stockholm oder Dänemark oder keine Ahnung, dass die sagen, die Küche, geil, in Deutschland ist das und das. Wir haben ja großartige, tolle Köche, die 2, 3 Sterne haben und so. Mega Köche. Aber wir müssen da raus. Wir müssen raus, dass nicht wir denen hinterherlaufen und die sollen uns hinterherlaufen. Aber die allgemein zu deiner Frage nochmal, wenn ich noch die Zeit habe. Problem weiß ich nicht. Also wichtig ist, es ist so, ich bin...
Ich meine das nur vor dem Hintergrund, dass du ja offensichtlich Geschäftsmann bist.
Genau, das wollte ich ja hinaus.
Das sind natürlich die Sterneköche auch. Ich meine das aber im Hinblick auf hier Messebar, Nicht-Gourmet-Restaurant, Gewürze, Kochschule. Es sind Schnelldreher und die Sterneküche ist so ein Slow-Dreher.
Ja, also Sterneküche ist ja klar, die konzentrieren sich auf das Wesentliche, also nur auf, sag ich jetzt mal, auf das Essen. Die meisten sind ja auch Angestellte. Und ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja selbstständig, ich habe insgesamt in beiden Läden, wenn man das zusammenrechnet, habe ich ungefähr 30 Angestellte. Ich muss natürlich auch gucken, ich habe auch eine soziale Verantwortung den Menschen gegenüber. Ich muss auch gucken, dass jeden Monat die Gehälter überwiesen werden. Also ich habe da auch einen anderen Druck, so ist es nicht. Deswegen versuche ich mich auf verschiedenen, sage ich jetzt mal, Standbeine mich aufzustellen, so wenn einer mal wegbricht, dass die anderen noch bestehen bleiben. Also da, also das ist zum Beispiel zusätzlicher Druck, was ich habe, ja.
Es ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber interessiert mich trotzdem. Es wurde mit der Mehrwertsteuererhöhung wieder, wurde ja sehr der Teufel an die Wand gemalt, sage ich mal. Also es wurden sehr dunkle Szenarien da sehr konstruiert. Ist das eingetroffen? Wie ist das gerade?
Es ist, ich würde sagen, ja.
Ja?
Ich würde sagen, ja.
Okay.
Also bei uns ist es so, ich kann da nur von mir reden, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kollegen ist. Wir kaufen für 7% ein, also Mehrwertsteuer, wenn wir einkaufen, und 19% müssen wir abführen. Also was ist denn die Differenz? Plus noch die Inflation und dann kommt noch die reale Verteuerung, ist ja auch noch so. Ne? Wenn einer seine Preise erhöht, der guckt ja nicht, okay, wie ist die Inflation und so, sondern wenn die Inflation 3% ist, dann erhöht er halt 7% oder 5% so ungefähr. Das ist schon, das macht den Einkauf alleine schon teuer. Es geht ja schon los bei mir zum Beispiel, die Miete. Ich habe so einen Mietindex. Allein da habe ich letztes Jahr teilweise 8,2% mehr Miete zahlen müssen. Ich kann aber das nicht 1:1 dem Gast rübergeben. Eigentlich müsste ich 1:1 rübergeben, um einfach, sage ich jetzt mal, kostendeckend arbeiten zu können. Und ich merke, dass wir haben auch die Preise erhöht. Ja, wir haben ungefähr 10% erhöht. Aber eigentlich hätte ich mindestens 15 bis 20% erhöhen müssen mit allem drum und dran. Das Personal will ja auch, weil alles teuer geworden ist, das Personal will ja auch zu Recht auch mehr verdienen und so weiter. Und aber wollte ich kein Risiko eingehen. Ich habe nur 10% erhöht. Das musste ich aber erhöhen, sonst geht's nicht. Was passiert? Es geht am Ende dann natürlich, wenn du gut wirtschaftest, von der Rendite weg. Und das siehst du insofern, nochmal zurück zu der Frage, der Konsum ist zurückgegangen. Also,
das merkst du,
Das merkst du schon, okay. Also, bestes Beispiel, gestern 5-Gänge-Menü verkauft, 2x5-Gänge-Menü. Die Dame hat ein Bier getrunken und der Herr hat nur Wasser getrunken. Ja, also so siehst du es. Oder du verkaufst dann auf einmal 4 Gänge vegetarisches Menü, das kostet bei uns 110 Euro. Finde ich fair in München. Also ist es so. Und Gemüse mit Fleisch und Fisch arbeiten ist nicht schwer. Mit Gemüse, nimm mal eine rohe Art Schoko, mach was. Wie viel Arbeit du da reinstecken musst. Und dann trinken sie nur Wasser dazu. Oder nur ein Glas Wein. Also das meine ich, der Konsum hat zurückgegangen.
Und das meinte ich dann mit meiner Frage auch, wo ich gesagt habe, die Sterneküche, ich sehe Preise, Menüpreise, wenn du sagst, das ist ja nicht nur bei dir so, ich kenne Gastronomen, die das auch sagen, der Konsum geht zurück, die Leute trinken Wasser oder sie trinken ein Bier oder sie trinken eben keine Flasche Wein, sondern nur noch glasweise den Wein, der Konsum geht zurück. Und demgegenüber stehen Menüpreise von bis zu 450 Euro pro Person. Und da siehst du dann plötzlich bei Insta oder wie auch immer, Social Kanälen, ach, es sind jetzt noch 2 Plätze frei geworden, ach, es sind noch 4 Tische heute frei oder ach, ich habe eine krankheitsbedingte Absage und so weiter und so fort. Daher die Frage, ist bei der Sterneküche bei den Preisen dann, ne?
Das ist so. Nein, es ist teuer. Es ist auch bei uns, ich würde mal sagen, bei uns ist auch teuer.
Klar.
Es kommt immer drauf an, ne? Wenn einer im Monat, keine Ahnung, 10.000, 20.000 netto verdient, der kann sich das leisten. Aber lass uns mal von den normalen ausgehen. Es ist viel Geld. Ganz ehrlich, ich war gestern mit meiner Partnerin gestern Mittagessen. Ich hab ein Wiener Schnitzel gegessen mit Bratkartoffeln und dann Käsespätzle. Dann gab es noch Wasser und Apfelschorle. Wir haben 72 Euro bezahlt. Keine Vorspeise, kein Wein, nichts. Also auch das normale Leben ist teuer geworden. Ja. Und da verstehe ich auch die Leute. Jeder guckt ein bisschen so aufs Geld. Da musst du als Gastronom, das ist ja Not macht erfinderisch. Das habe ich immer zu mir gesagt. Ich habe gesagt, wir müssen dann andere Sachen noch anbieten. Wir müssen den Gast abholen. Das ist kein Menüzwang. Suchen Sie sich Vorspeise, Hauptgang aus. Dann sind Sie unter 100 Euro bei uns draußen. Einen schönen Hauptgang, eine schöne Vorspeise. Auch wenn wenn ihr einen gemischten Salat wollt, mache ich euch auch einen gemischten Salat. Ja gut, der kostet dann nicht 9 Euro, der kostet dann vielleicht, keine Ahnung, 15 Euro, 16 Euro. Aber im Gesamten den Gast abholen. Was will der Gast? Ein bisschen Gefühl dafür haben. Es gibt auch tolle Weine, die jetzt, sag ich jetzt mal, keinen großen Namen haben, aber gut im Geschmack sind, wo Preis-Leistung passt. Dann kostet das Glas halt dann nicht 15 Euro, dann gib ihm mal ein Glas für 9 Euro. Hol den Gast ab, nimm den, mach, beweg dich. Das ist wichtig. Also hinsetzen und jammern bringt auch nichts. Ne? Und es ist einfach viel Geld. Ich weiß, dass wenn du in München in einem 2-Sterne-Restaurant essen gehst, du zweit, ich würde mal sagen, unter 600, 800, 900 Euro kommst du nicht raus. Wenn du sagst, okay, volle Paket, Aperitif, Menü, Wein dazu, das ist halt, es ist viel Geld.
Das ist richtig. Ja. Essen gehen ist immer teurer als selber kochen. Da schließt sich der Kreis zum Kochbuch. Da wollten wir eigentlich zurückkommen. Denn
oh Gott, jetzt haben wir
über alles geredet. Ja, müssen wir wieder über das Kochbuch. Nein, weil du gerade gesagt hast, den Gast abholen, das kann man jetzt auch vom Kochbuch sagen, den Kochbuch-Fan oder den Koch zu Hause abholen. Dieses Kochbuch liegt ja auch im Trend. Nicht nur, was die wenigen Zutaten angeht, sondern eben das Mediterrane, die bewusste Ernährung.
Ja.
So wie du dich auch ernährst. Richtig.
Richtig. Naja, ich habe mal gelesen, dass die mediterrane Küche die gesündeste Küche der Welt ist, sagt man. Ne?
Also, sagt man so. Oder die japanische ist es.
Japanisch auch, würde ich jetzt mal, also wenn man sagt Asien, würde ich auf Japan tippen. Korea, da habe ich ein bisschen wenig Ahnung davon, aber da würde ich, und dann halt so die mediterrane Küche. Aber ist ja auch eine tolle Küche, ganz ehrlich. Du kannst, wenn du einfach brauchst, gute Produkte, da vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben, nicht jetzt irgendwie die schlechteste Tomate kaufen, dann muss auch nicht die teuerste Honigmelone, Kirschtomate sein. Honigtomaten meine ich nicht, Honigmelone, Honigtomaten. Kostet, glaube ich, Kilo 30, 40 Euro. Aber es gibt auch dazwischen, wenn du da was Schönes hast und weißt, wie man das zubereitet, irgendwie was Tolles, das ist ein super Burrata oder irgendwas anderes. Und dann ist es ja auch eine tolle Küche, leichte Küche. Und wenn du nach Saison gehst, was er jetzt ab jetzt ja langsam beginnt.
Dann ist es auch eine günstige
Küche. Eine günstige Küche. So. Aber alles, wo du, alles, wenn du nach Saison gehst, ist immer eine günstige Küche. Absolut. Es ist immer so. Und das ist eine bekömmliche Küche. Du kannst viel mit Olivenöl arbeiten, wenig Butter, eine gesunde Küche. Also was willst du noch mehr? Und das Kochbuch, wie gesagt, in 30 Minuten, wo du auch nicht so viele Zutaten brauchst und auch jetzt, wo du nicht irgendwie sagst, okay, ich muss jetzt in München im Viktualienmarkt einkaufen, dann sage ich, nee, geht halt in so einem türkischen Lebensmittelgeschäft, da kriegt ihr auch schöne Sachen und die halt, mein Gott, sind preiswerter halt. Ne?
Das ist auch richtig,
die sind komisch. Ihr habt zwar nicht irgendwie diesen Münchner Viktualienmarkt-Flair, nichts gegen Viktualienmarkt, die sind super, aber man muss ja auch heutzutage, nee, der sich das leisten kann und sage jetzt mal, einen Einkauf zelebriert, der geht auf den Viktualienmarkt. Der ein bisschen auf dem Geld guckt, kann auch. Wichtig ist die Optionen. Ich habe die Optionen. Es geht um die Optionen. Was du dann letztendlich machst, wo du dein Geld ausgibst, das kannst du auch gerne zu mir zum Essen kommen. Kannst du bei mir ausgeben. Ist auch schön.
Das machen wir heute auch. Wir bleiben auch noch.
Ja, klar. Gibt es eigentlich ein Lieblingsrezept? Gibt es irgendein Rezept in dem Buch, wo du besonders stolz drauf bist und sagst, boah, das ist jetzt...
Ein besonderes, ja, es wäre unfair den anderen. Also ich kann ja nicht einen
auf fällt ihm jetzt auch gar keins ein.
Nein, aber ich habe letztens zum Beispiel ein super Feedback bekommen, was die Auberginen-Sesamsuppe angeht. Okay. Auberginen-Tomatensuppe mit Sesam, die ist super. Okay. Oder auch hier der Carpaccio mit der Cedrat. Das war zum Beispiel ein Klassiker von Fritz und mir, was wir damals im Kewa gemacht haben. Okay. Das sind so auch, oder auch die Pistou-Bohnen da mit dem Pesto und Oktopus, das ist auch lecker, ja.
Gut. Ja, das Carpaccio mit der Zitrone, das muss ich auch auf jeden Fall ausprobieren.
Da probier mal aus, ich bin mal gespannt, was du sagst. Aber kauf die richtigen Zitronen, saure Zitronen kaufst und dann meinen Kochbuch kaputt machst.
Nee, das machen wir, klar.
Nein, das machen wir. Tja, ja. Wo geht die Reise hin? Also das Kochbuch ist ja jetzt gerade erst raus, das nächste steht schon in der Pipeline.
Das nächste Kochbuch?
Ja.
Nee. Okay. Habe ich noch nicht, nee, gar nicht.
Hast du eine hohe Schlagzahl die letzten Jahre?
Die letzten Jahre war das jetzt zack.
Aber Mese, das war ja rein vegetarisch, jetzt mediterran.
Ja, aber davor meine Aromküche und
Aromküche, auch
meine
sehr schönes
türkische
Kochbuch.
Küche.
Meine türkische Küche, ja, meine türkische Küche war leider... War schön, aber das ist zu dem Zeitpunkt erschienen, wo, sage ich jetzt mal, die Regierung in der Türkei nicht so positiv, aber wirklich so, das war ein bisschen, ist es ein bisschen so
unter,
hast du es gemerkt?
Leider, ja, das haben wir schon gemerkt, ja.
Okay.
Ja, also das hast du schon gemerkt, aber das merke ich halt immer auch in der Kochschule oder wenn wir Kochkurse haben, dann weißt du ganz genau, auf was die Leute stehen, was sie mitnehmen. War vielleicht auch sehr speziell, ne? Mediterran ist halt breitflächiger, türkische Küche strengst du halt auch vieles ein. Aber trotzdem war ein schönes Kochbuch. Der Mese sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich.
Aber wirklich. Die Aromenküche war doch auch erfolgreich.
Ja, Aromenküche auch sehr
erfolgreich. Mein Lieblingsbuch.
Meins
ja.
auch.
Ja.
Auch Mese.
Mal, haben wir was zusammen, Ali?
Ja, haben was zusammen. Nicht nur bei letzter
Zeit. Nein, das ist wirklich ein tolles Buch.
Aromenküche, absolut. Wirklich. Gefällt mir auch sehr gut. Schöne Fotografien, auch so modern, jung.
Ja. Ne? Nee, vor allen Dingen die Rezepte. Die sind mittlerweile Klassiker geworden bei mir.
Ja?
Ja. Also dieser schwarze Linsen-Dings mit diesem Hähnchen, Kokoshähnchen.
Gebacken. Das ist lecker, gell?
Das ist so unfassbar lecker.
Aber das hier wird auch gut. Ich bin mal gespannt auf dein Feedback. Es ist wirklich ein sehr schönes Kochbuch. Messe war halt rein vegetarisch und das ist jetzt mit allem Fisch, Fleisch und Krustentiere und alles halt. Auch vegetarische Gerissen auch, kommen auch darin vor. Musst du heutzutage auch immer vegetarisch mit anwenden. Ja. Das geht ja auch nicht mehr. Ja, ja. Zeit, Gott sei Dank ist es so. Ja. Und ja, und dann weiß ich nicht, mein Wunsch ist, ein Dessertbuch zu machen. Oh. Ein schönes, kennt ihr noch das Dessertbuch von Eckhard Witzigmann, so ein, wie hieß das? Nee, Mehlspeisen und Co. und irgendwie sowas. Das war ein super Kochbuch, also super Dessertbuch war das. Und mein Wunsch ist, ein Dessertbuch zu machen, aber nicht so diese französischen Desserts, also die sind schon sehr gut, aber sehr aufwendig, sehr Ding, wo, keine Ahnung, mit Topfenknödeln, geilen Kaiserschmarrn oder so ein Apfel. Weißt du, wo auch mein türkischer so ein Baklava reinkommt? Oder
da bin ich
so
gespannt. Ich war jetzt, glaube ich, schon bei 4 Restaurants oder 5, die alle gesagt haben, oh, wir haben ja den besten Kaiserschmarrn. Wir machen den besten von Sylt bis München oder Garmisch-Partenkirchen. Alle sagen, hier Sansibar ja auch. Ah, wir machen den geilsten. Boah, und dann denkst du so, okay, das ist ernsthaft, dann kommst du am Teller und denkst du, das ist jetzt, dafür feiert ihr euch.
Naja. Also, wow. Nee, das sind aber alle gut, die du da kennst, die Restaurants, aber ich würde mal sagen, du hast meins noch nicht probiert. So.
Ich wusste es.
Kleine Anekdote.
Cooler Rausschmeißer.
Grill den Hänsler. Ja, nein, gut, aber. Grill den Hänsler. Ja. Damals gab's, darf ich das jetzt erzählen?
Ja, ja, du hast alles erzählt.
Grill den Hänsler und da hat Steffen mal aufgehört, dann haben die das Grill den Profi genannt. Nelson, ich und Roland Prettl haben dann gekocht und ich habe dann gegen 3 Promis gekocht und die waren besser als ich. Ich so, scheiße, Mann, was ist Ali? Du machst dich ja jetzt ja richtig zum Affen. Und letzte Aufgabe war Kaiserschmarrn.
Guck.
Und ich lag, glaube ich, 8 Punkte zurück. 6 oder 8 Punkte lag ich zurück. Kaiserschmarrn, habe ich gesagt, scheiße, ich habe keine Rezeptur, nichts. Und habe ich einen Kaiserschmarrn gemacht. 30 Punkte geholt. Deswegen kann ich dir sagen, mein Kaiserschmarrn, Frank Kalli, der hat es nie vergessen.
Und zwar intuitiv.
Intuitiv, ne? Ja klar. Locker vom Hocker.
Ja, aber da kommt der Türke um die Ecke und macht den Kaiserschmarrn, ja, oder? Genau. Wie geil ist das
denn? Ja, assimiliert der Türke. Ja. Der weiß, wie Kaiserschmarrn geht.
Ja, allerdings.
Und feiert sich noch dafür.
Ja, ist das super.
Wahnsinn.
Ja,
wir müssen gehen. Wir müssen jetzt gehen. Also wenn es jetzt so weit ist.
Ja, ja, ja. Aber nee, orientalische Rezepte wäre wirklich...
Nein, nicht nur orientalisch. Ja, ja. Also das ist so mein nächstes Projekt, glaube ich, so ein Dessertbuch. Aber das kann ich nicht alleine machen, weil ich esse gerne Desserts. Ja. Ich habe auch den Geschmack, aber ich brauche da Unterstützung. Vielleicht mach mit jemandem zusammen. Auch nicht schlimm, finde ich auch gut.
Du, der Lava ist immer gerne für solche Sachen zu haben.
Johann. Nein, Johann, der große Lava.
Ja, sensationell.
Mensch, Johann, wie groß bist du denn?
Hat jeder Kochbuchsammler im Schrank stehen.
Der große Lava. Ich sage, Johann, wie groß bist du denn? Ich sage, du Arschloch. Ich mag ihn nicht.
Wer ist denn größer? Ali oder Johann?
Nein, Johann, Gottes Willen. Ja. Ja,
aber wenige Zentimeter.
Nein, Johann ist big, wirklich ein toller Kollege, ein großartiger Mensch. Das viel für die Kulinarik, also für die Gastronomie und auch für gutes, gesundes, bewusstes Essen getan. Und wirklich, ich habe da riesen
Respekt vor ihm. Sehr feiner Mensch, ja.
Ja, total.
Sehr
feiner wirklich, Mensch.
Ja. Ja. Gut. Unsere Abschlussfrage, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal... Also
gar nicht, das musste so schnell gehen. Beim letzten Mal haben wir das gar nicht fragen können, weil da musste er sofort raus zum Tanzen.
Ja,
da hieß
Also, letzte Frage ist bei uns eigentlich immer, was Kochbücher in deinem Leben für eine Bedeutung haben und ob es einen Kochbuch-Tipp oder ein Lieblingskochbuch von dir gibt.
Ja. Ein Lieblingskochbuch.
Ein Lieblingskochbuch von mir, ich muss ganz ehrlich sagen, das werdet ihr nicht... Also A, Kochbücher, spielen große Rolle in meinem Leben. Mhm. Ich habe sogar Kochbücher, die vom 17., 18. Jahrhundert sind, das wisst ihr nicht. Da oben sind auch so ganz alte, die werde ich dann Stück für Stück rüberholen. Mhm. Das sind vom 19. Jahrhundert oder ich habe noch ganz... uralte noch im Haupthaus, wenn man nichts
mehr da sind. Auch durchgekocht?
Nee, das nicht. Also durchgeblättert schon. Ich kann die alle nicht durchlesen, weil teilweise ist es so, das ist Altdeutsch.
Ja, Süderlin,
es muss ich verstehen erstmal. Aber damals, wie die schon damals schon gekocht haben mit so Kalbshirn und so und so Lammhirn und so, Wahnsinn.
In Truthahn in Schwan rein und dann in Waffel rein und danach.
Nee. Aber also kannst ja da, ich finde es ja super.
Ja.
Und mein Kochbuch, ich mag eher so, also Ottolenghi-Kochbücher mag ich schon Also ja, das ist für euch langweilig jetzt, aber
nö.
Und ja, aber was, also was auch vom Alexander Kumpner, das, ja, das letzte Buch gefällt mir auch sehr gut und so.
So. Also du hast auch Kochbücher zu Hause, ja?
Ja, ich habe zu Hause und auch im Betrieb, ich habe viele Kochbücher. Ich kaufe auch immer wieder. Aber ich setze mich mal hin, blätter so ein bisschen.
Ich kenne da noch jemanden, der ist Kochbücher, ja, ja, sammelt der wie doof.
Ja.
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 Ja. Wir wissen nicht, wer.
Ich weiß auch nicht, wer.
Ja. Ja, danke, Ali. Danke, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank.
Es war wie immer sehr spaßig Zeit bei dir. Ja. Wir kommen dann zum Dessertbuch.
So, ja, da sehen wir uns aber wieder. Müsst ihr noch warten ein paar Jahre.
Ja.
Erstmal Mediterranen Express. Das ist erstmal. Ne?
Danke.
Das war ein sehr schönes Interview. Vor allem ist das ja das zweite Interview gewesen. Wir hatten ihn ja letztes Jahr schon.
Genau,
vor
da
unserer Flinte.
Ja, da hatten wir mal in einer TV-Show Aufzeichnung in der Pause. So, das war alles so ein bisschen stressig.
Genau,
ne?
Da ging es um unser Falafel-Gate.
Ja, genau.
Ja, wir werden das nächste Mal tatsächlich den Kochkurs da machen in München und dann werden wir das Rezept nochmal aus seinem Buch rausholen.
Ja,
und er soll uns bitte mal zeigen, wie er mit dem Rezept die Falafel macht.
Ja.
So, aber da jetzt genug mit Fehlern heute. Ja. Wir haben ja nur Fehler. Weißt du, wir schließen die Sendung wieder mit so einem Fehler.
Ja. Ja.
Wir sollten positiv in die neue Woche
so
starten.
Ist's. So.
So, das war's, nicht?
Für dieses Mal war es das.
Mhm.
Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de unserer Homepage.
Mhm.
Da gibt es natürlich wie immer ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben und die wir nachgekocht haben.
Mhm.
Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck, bei Threads übrigens auch.
Aber das ist ja verrückt.
Ja. Ja. Wir freuen uns da über eure Nachrichten.
Sagen Tschüss.
Genau, tschö und adieu und
immer lecker bleiben.
So. Bis zum nächsten Mal.
Mhm. Also, Fehler haben wir ja jetzt genug.
Ja.
Fehler, weißt du, das ist alles ein Fehler. Vielleicht ein Fehler, dass wir darüber sprechen.
Ja,
diese ganzen Fehler.
Der Verlag mag uns nicht.
Nein, das ist jetzt sind wir durch.
Ja.